Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Bettina Köster. Herzlich willkommen.
Also ich habe meinen Bundesfreiwilligendienst bei den Maltesern gemacht, im Rettungsdienst, habe dann meinen Rettungshelfer gemacht. Und eigentlich so prinzipiell das Größte, so was ich einfach gelernt habe, ist einfach widerstandsfähig bleiben und gut organisiert sein. Ist das A und O in dem medizinischen Bereich und halt auch natürlich irgendwie vor großen Menschengruppen zu sprechen, weil so, wenn man dann halt irgendwie so doch relativ jung ist und einen Erste-Hilfe-Kurs gibt, dann kann das schon erstmal ganz schön anstrengend sein. Wenn man noch nie gearbeitet hat, dann ist das eigentlich ein ganz guter Einstieg.
Ich habe FSJ in einem Pflegeheim gemacht, in Köln-Korweiler. Und ich würde sagen, das FSJ hat mir so 4 Lebenserfahrungen gegeben. Aber ich muss auch sagen, dass es so sehr schwierige Arbeit war und eine sehr harte Zeit war. Ich finde es cool, wenn Leute FSJ machen und ich würde mich auch wieder dafür entscheiden. Ich glaube aber, dass es keine Pflicht dafür geben darf.
Ich habe ein FSJ in Schottland gemacht. Das war eine Einrichtung für junge Menschen mit Autismus. Und man hat die so im Alltag begleitet, ist morgens mit denen aufgestanden, im Bad geholfen, bei Workshops geholfen, alles Mögliche. Es war irgendwie mal schön, mal was anderes zu machen, auch so gerade nach der Schule und wenn man weiß, dass das zeitlich begrenzt ist. Und ich wusste, glaube ich, immer schon, dass ich irgendwas mit Menschen machen will. Ich glaube, ich wollte vorher eigentlich Medizin machen, was ich dann nicht mehr so Lust hatte.
Ja, ich habe einen Bundesfreiwilligendienst an der Grundschule gemacht und habe das eigentlich gemacht, um sicherzugehen, dass das Studium und der Beruf später was für mich ist. Und würde das jedem weiterempfehlen, weil daraus habe ich herausgefunden, dass Sonderpädagogik auf jeden Fall der Studiengang ist, den ich machen möchte und auch der Beruf, den ich später ausüben möchte. Erstmal Menschen kennenlernen, Berufe, unterschiedliche Ansichten, Auszug natürlich, irgendwie in einer neuen Stadt da ankommen. Deswegen würde ich es auf jeden Fall weiterempfehlen.
Tja, ein bunter Strauß von Erfahrungen, den man machen kann, wenn man einen Freiwilligendienst übernimmt, so wie das diese junge Frau getan hat, die Jonas Alter in Köln an der Universität befragt hat. Freiwilligendienste, Sprungbrett für die Berufswahl, das ist unser Thema heute Mittag hier in Campus und Karriere. Und wie immer sind Sie natürlich sehr eingeladen, Ihre eigenen Erfahrungen hier mit uns zu teilen. Die Telefonnummer ist die 00800 44 64 44 64, oder Sie schreiben eine Mail an campus@deutschlandfunk.de und gerne mit Ihrer Telefonnummer, dann können wir Sie auch zurückrufen. In dieser Woche wurde heftig darüber diskutiert, ob die Freiwilligendienste ins Abseits geraten, wenn ein Zivildienst möglicherweise wieder eingeführt werden soll, sofern es zu einer neuen Wehrpflicht kommt. Die Wohlfahrtsverbände sehen da auf jeden Fall Regelungsbedarf und sagen, da müssen neue Rahmenbedingungen her. Was sich künftig verändern könnte und sollte, darüber wollen wir heute Mittag sprechen. Und natürlich sind Ihre Erfahrungen ganz, ganz wichtig. Entweder, wenn Sie in einer Einrichtung gearbeitet haben und da Freiwilligendienstler hatten und Ihre Erfahrungen mit Ihnen, mit uns teilen möchten. Oder Sie haben tatsächlich selber auch in einer Jugendeinrichtung mitgeholfen, im Altenheim gearbeitet. Dann können Sie hier gerne mit uns ins Gespräch kommen unter 00800 44 64 44 64 oder Sie schreiben an campus@deutschlandfunk.de und Sie können auch eine WhatsApp-Nachricht schicken an die Nummer 0173 535 80 89. Einer meiner Gäste ist heute Dominik Stark. Er ist von Osnabrück aus dazugeschaltet. Hallo, Herr Stark, erstmal.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sie sind jetzt im Moment Pflegekraft mit Fachausbildung für Intensivpflege im Klinikum in Osnabrück. Wie sind Sie dazu gekommen?
Genau, richtig, ja. Und auch eine spannende Frage. Passend zum Thema heute war es bei mir auch so, dass ich mich damals für ein freiwilliges soziales Jahr entschieden habe und innerhalb dieses freiwilligen sozialen Jahres auch zum Bundesfreiwilligendienst gewechselt bin. Da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Aber auf jeden Fall war das so ein bisschen mein Start in die Pflegekarriere sozusagen. Und durch dieses Jahr habe ich super viele Erfahrungen gesammelt und mich dann am Ende auch für die Ausbildung entschieden und bin mittlerweile nun seit 12 Jahren im Pflegeberuf.
War das dann auch schon in Osnabrück im Klinikum, wo Sie die freiwillige Arbeit gemacht haben?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe mein FSJ oder BFD, wie man es jetzt nehmen will, habe ich in Dortmund gemacht, am Johanneshospital damals. Und das ist, wie gesagt, im Jahr 2013 bis 2014 gewesen, also schon ein bisschen her. Aber genau, das war jetzt nicht an dem Klinikum, wo ich jetzt gerade arbeite.
Was hat Sie denn da so begeistert, dass Sie gesagt haben, Mensch, da will ich auch arbeiten in dem Bereich?
Ich glaube einfach, und das ist etwas, was ich vielen jungen Menschen auch sage, ich habe den Pflegeberuf und das Arbeiten im Krankenhaus ja wirklich, sage ich mal, praktisch kennengelernt. Also aus nächster Nähe direkt, weil ich halt die Tätigkeiten von den Kolleginnen und Kollegen gesehen habe, aber auch natürlich teilweise durch Anleitung und oft auch durch sehr viel Eigenverantwortung natürlich viele Dinge auch gemacht habe und ich einfach unterschiedliche Dinge gemerkt habe. Zum einen fand ich die Arbeit sehr wertvoll, weil ich natürlich auch zum ersten Mal auch direktes Feedback von anderen Menschen bekommen habe. Als junger Mensch hat man jetzt ja nicht unbedingt so viel Kontakt mit, ich sag mal, älteren Patientinnen und Patienten oder auch mit kranken Menschen. Und dann hat man zum ersten Mal so eine Wertschätzung auch gemerkt. Und auf der anderen Seite fand ich es halt super spannend, dass Pflege ein extrem komplexer Beruf ist, dass es super viel Fachwissen auch benötigt, um in diesem Bereich zu arbeiten. Und das hatte mich dann, sag ich mal, sehr angefixt. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, oh, irgendwie kannst du das ganz gut. Das Feedback, zum einen von den Patientinnen und Patienten, aber auch natürlich vom Team war super gut. Und ja, dann hatte ich halt irgendwie mich sehr wohl gefühlt und habe mir dann gedacht, okay, jetzt, das war schön, der Einblick, aber irgendwie möchte ich jetzt doch weiter eintauchen. Also ich möchte irgendwie mehr Wissen mir aneignen, möchte eigenverantwortlich arbeiten. Und dann war halt der Schritt zur Ausbildung halt, der lag dann sehr, sehr nah.
Jetzt verraten Sie uns doch, wie sind Sie denn überhaupt darauf gekommen, so einen Freiwilligendienst zu machen? Wurde Ihnen das nahegelegt oder haben Sie sich da selber kundig gemacht?
Da habe ich tatsächlich jetzt im Vorfeld mal drüber nachgedacht, wie das eigentlich kam. Also ich kam gerade frisch aus dem Ausland, also ich war 2 Jahre in den USA, bin dann wiedergekommen und ja, hatte halt nichts Handfestes, sage ich mal, um irgendwie jetzt arbeiten zu können, also keine Ausbildung oder ähnliches. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, was liegt mir denn? Mit Menschen wollte ich immer irgendwie schon so ein bisschen arbeiten und Krankenhaus fand ich auch so, ja, vielleicht, wieso nicht? Und tatsächlich habe ich dann selber recherchiert und bin dann sozusagen auf ein freiwilliges soziales Jahr gekommen. Weil zufälligerweise wurde das gerade auch angeboten und dann habe ich mich halt einfach ja dort beworben und das ging, glaube ich, super schnell. Ich glaube, ich habe mich im Juni beworben und war im Juli, war ich dann schon im Krankenhaus und habe das FSJ gemacht. Also es ging wirklich innerhalb von einem Monat und es war sehr, ich sag mal, komplikationslos. Es ging unproblematisch und ja, das war so ein bisschen aus Eigenrecherche und dann halt, weil es so schnell lief, ja, habe ich es dann einfach auch direkt gemacht.
Hört sich fix an, von einem Monat auf den anderen. Dr. Frank Hensel ist Direktor des Caritas-Verbandes hier in Köln. Herr Hensel, ist es üblich, dass das so schnell geht?
Ja, wenn es gut passt, dann geht's auch flott. Der Wille stimmt, der Einsatzort stimmt und wir haben die Organisationskraft, das dann zu vermitteln, also ein Match herzustellen und das dauert nicht lange.
Und ist es auch typisch, was Herr Stark erlebt hat, also dass er so sagt, okay, also ich interessiere mich eigentlich dafür, mit Menschen zu arbeiten, Gesundheitsbereich finde ich interessant und dann sofort so angefixt ist, sage ich jetzt mal, von der Arbeit, ist das typisch bei Freiwilligen, bei Ihnen in den Einrichtungen?
Ja, man kriegt super viel über sich raus. Ne? Wir haben es ja eben auch beim Anspieler gehört, ne? Man wird widerstandsfähig, gut organisiert, man wird, wurde ja gerade gesagt, auch wertgeschätzt, man spürt das, lernt auch Wertschätzung anderen gegenüber. Über Fremden, man lernt sich darin zu bewegen in einer Welt mit lauter Fremden und man kann Berufsfelder ausprobieren. Und wir wissen ja aus Studien seit langen Jahren schon, dass dann dieser Effekt, dass einen das auch anzieht und man sich das auch beruflich für sich selber vorstellen kann, ein großer ist. Bis zur Hälfte, manchmal sogar mehr, gehen nachher in soziale Berufe, wenn sie ein freiwilliges soziales Jahr gemacht haben.
Jetzt haben wir ja eben auch gehört in der Umfrage, da war, glaube ich, eine Dame dabei, die gesagt hat, naja, also sie wird das jetzt nicht nochmal machen. Also sie hat sich da eher so ein bisschen ausgebeutet gefühlt, sage ich jetzt mal. Wie können Sie gewährleisten für Ihre einzelnen Einrichtungen, dass da auch eine vernünftige Einführung oder vielleicht auch eine kleine Fortbildung oder sowas geleistet wird?
Also keiner ist da frei floatend, sondern sie haben ja eine Rückbindung. Es gibt ja begleitende Tage dazu. 5 mal 5 Tage müssen ja sowieso außerhalb der Einrichtung verbracht werden. Also man könnte es anbringen. Aber natürlich kann man sich mal ausgenutzt vorkommen. Das kann ich auch gut nachvollziehen, dass das schwerer Arbeiten sind, auch wenn es Assistenz- und Hilfsarbeiten sind. Aber es ist immer irgendwie Not an Mann, Not an Frau. Und man fühlt sich gedrängt, kann schlecht Nein sagen. Da kann man reingeraten. Sowas muss man ansprechen. Wir sind dafür ansprechbar. Die vermittelnden Organisationen ausdrücklich sind dafür ansprechbar. Und wir haben so überwiegend gute Erfahrungen, dass ich sagen würde, das gibt es nicht nie, aber das kann man auch abstellen.
Also es ist nicht überwiegend so, sage ich jetzt mal, dass es eine günstige Arbeitskraft ist.
Nein, das ist ja eine ergänzende Arbeitskraft. Wir bewegen uns hier in diesem ganzen Bereich Gesundheit, Sozialberufe ja in schlechtes Wort, irgendwie reglementierten Berufen. Also wenn man an die Menschen will, muss man bestimmte Qualifikationen nachweisen und das muss man auch gegenüber Kostenträgern nachweisen. Also dieses Austauschargument, dass man die Fachkräfte ersetzt, kann so nicht ziehen, schon vom Reglement her nicht, dass man trotzdem auch wichtige Arbeiten tut und wirklich ergänzend und hilfreich ist, aber allemal, das ist total sinnvoll, was man da macht. Und es wäre natürlich auch eine Stärkung, weil mehr Begleitung, mehr Zeit, mehr Zuwendung möglich ist und auch manche Tätigkeiten, Botendiensten, Fahrdienst, alles sowas kann abgenommen werden, den Fachkräften.
Jetzt bekommt man ja so roundabout, glaube ich, 400 Euro, wenn man so ein freiwilliges soziales Jahr macht. Wie setzt sich das zusammen? Wer zahlt da was?
Ja, das ist recht einfach. Das zahlt die Organisation, die von dieser Person auch von dem jungen Menschen profitiert.
Also die Caritas jetzt in ihrem Fall.
Zum Beispiel. Das ist der Träger, der einzelne Träger, der das macht. Das ist ein Grund, warum es im Moment so schlecht in Kitas läuft, weil die nicht das überhaben, so ohne weiteres das bezahlen zu können. Es gibt eine gewisse Spanne des Taschengeldes, in der man sich bewegen kann. Darum machen auch einige der Erfahrung, dass es ein bisschen mehr ist, andere ein bisschen weniger. Aber sie haben ungefähr so die Mitte genannt. Aber das muss tatsächlich, also falls das keiner weiß, ein freiwilliger sozialer Dienst kostet den Dienstgeber, den Arbeitgeber 1061 Euro. Ganz einfach, wenn er so ein mittleres Taschengeld etwa rausrückt.
Das ist ja schon eine Menge. Das muss man sich dann tatsächlich leisten können. Dann heißt das, das sind in der Regel dann eher größere Einrichtungen, die das machen können, oder?
Ja, die ein Team haben, wo man eben solche Assistenzhilfstätigkeiten gut einbauen kann, da haben wir natürlich reichlich von in der Caritas, aber auch in allen Wohlfahrtsverbänden und Organisationen der Daseinsvorsorge ist das möglich. In der Pflege, in der Behindertenhilfe, in der Kinder- und Jugendhilfe, überall haben wir Einsatzmöglichkeiten.
Claudio Jax, Geschäftsführer Freiwilligendienste weltweit, ist auch hier bei mir im Studio. Herr Jax, geben Sie uns vielleicht mal einen kleinen Überblick. Wie viele Menschen machen das eigentlich in Deutschland im Jahr, so einen Freiwilligendienst? Also egal, ob jetzt ökologisch oder eher sozial.
Ja, das sind tatsächlich schon eine ganze Menge. Also wir haben in Deutschland die gute Situation, dass rund 100.000 junge Menschen sich freiwillig jedes Jahr in so ein Freiwilligenjahr oder es kann auch ab 6 Monaten ja stattfinden, hineinstellen. Das ist auch Europa und weltweit durchaus herausragend. Und gleichzeitig ist es so, dass da auch noch ein ganz anderes Potenzial wäre. Aber da kann man sicher auch noch drauf zu sprechen kommen.
Ja, und nun haben wir eben in der Umfrage gehört, das waren ja alles Frauen. Nicht, weil es keine Männer gab, aber der Kollege, der da unterwegs war, der hat mir erzählt, er hat ganz, ganz viele angesprochen und auch viele Männer angesprochen. Aber es waren doch überwiegend Frauen, die nicht die ihm antworten wollten, sondern die Erfahrungen gesammelt haben. Ist es so, dass es mehr Frauen machen oder mehr junge Frauen machen als Männer?
Das stimmt tatsächlich. Also es ist so, dass wir ungefähr ein Drittel junge Männer in den Freiwilligendiensten haben und die restlichen Freiwilligen sind dann Frauen. Divers. Und ja, insofern haben wir da eine Situation, die auch eine Verschiebung gebracht hat zu den Zeiten, als es den Zivildienst gab, wo natürlich nochmal eine andere Zahl junge Männer mit in den Diensten waren.
Jetzt gibt es ja auch den Bundesfreiwilligendienst, hat Herr Stark eben auch angesprochen, dass er erst freiwilliges soziales Jahr und dann Bundesfreiwilligendienst ist er sozusagen rübergegangen oder ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen muss. Wie läuft das? Also wann ist für einen jungen Menschen Bundesfreiwilligendienst gut und wann freiwilliges soziales Jahr oder freiwilliges ökologisches Jahr?
Also es gibt tatsächlich eine gewisse Palette an Möglichkeiten, die junge Menschen haben, die erstmal etwas unübersichtlich erscheint, aber wenn man es dann aus der Perspektive der jungen Menschen wieder betrachtet, dann wird es auch wieder relativ einfach, weil es eigentlich für einen jungen Menschen keinen Unterschied macht, ob ich ein FSJ oder einen Bundesfreiwilligendienst mache oder ein FEJ. In der gleichen Einsatzstelle gelten die gleichen Bedingungen. Und dann ist es ähnlich auch, ob ich jetzt einen Auslandsfreiwilligendienst über das Programm Weltwärts als entwicklungspolitischer Freiwilligendienst mache oder den internationalen Jugendfreiwilligendienst eher in Europa und den USA und anderen Ländern. Da habe ich auch ähnliche Bedingungen. Unterkunft und Verpflegung ist gestellt, mein Taschengeld wird gezahlt, sodass ich eigentlich als junger Mensch mir eher die Frage stellen kann, in welcher Einsatzstelle, an welcher Stelle, vielleicht auch mit welcher Trägerorganisation möchte ich den Dienst machen und mich danach orientieren kann.
Wie ist denn der Anteil? Sie haben ja einen guten Überblick gerade auch über die internationalen Angebote. Wer geht da eher hin und wer schaut eher im Inland, ob er was Freiwilliges macht?
Also wir haben ungefähr gut 5000 junge Menschen, die jedes Jahr aus Deutschland ins Ausland gehen in den Freiwilligendiensten. Da ist das Geschlechterverhältnis vergleichbar zu dem, was ich eben auch schon insgesamt genannt habe. Wir haben tatsächlich die Situation, dass wir in den internationalen Diensten das vom Bildungsstand ein bisschen anders haben. Also wir haben mehr Abiturientinnen und Abiturienten drin als in den Inlandsdiensten, wo in den Inlandsdiensten eigentlich der gesellschaftliche Durchschnitt ziemlich gut getroffen wird oder man sehr nah dran ist. Und in den Auslandsdiensten sind es dann doch mehr Abiturientinnen und Abiturienten, möglicherweise weil sozusagen dieser Weg, sich für einen Auslandsdienst zu entscheiden, dann doch erstmal innerlich noch mal ein bisschen weiter ist, obwohl die Dienste vollkommen offen sind für alle jungen Menschen und alle da ganz willkommen sind und auch aufgenommen werden.
Trotzdem muss man sich ja das auch als junger Mensch leisten können, sage ich jetzt mal. Ne? Also 400 Euro und das geht ja wahrscheinlich in der Regel nur, wenn man auch noch zu Hause wohnt. Wenn man jetzt aber in eine andere Stadt möchte, kann das doch schon schwierig werden, wenn man keine Unterstützung bekommt von den Eltern, oder?
Das ist in der Tat so, dass das natürlich ein Problem ist. Die Familien, die Eltern müssen das Ganze letztlich ja auch mit unterstützen, entweder weil sie eben sagen, du kannst weiter bei uns zu Hause wohnen oder gar die Wohnung zum Beispiel hier in Köln mit entsprechenden Mietpreisen bezahlen. Als Trägerorganisation zusammen und auch zusammen mit verschiedenen Verbänden versuchen wir an der Stelle auch Lösungen vorzuschlagen, dass es ein Stipendium gibt, geben sollte, dass eben das Taschengeld im Freiwilligendienst letztlich das BAföG-Niveau erreichen müsste und probieren das auch in einem Pilotprojekt praktisch aus.
Da kommen wir nachher noch ein bisschen drauf. Mich würde noch mal interessieren, Dominik Stark, wie war das bei Ihnen? War denn, also 400 Euro sind jetzt, ich weiß nicht, ob das damals auch schon so war, war wahrscheinlich ein bisschen weniger sogar noch. Wie sind Sie damit klargekommen oder kommen Sie aus Dortmund?
Also genau, zu diesem Zeitpunkt habe ich in Dortmund gewohnt, bei meiner Mutter noch. Mhm. Und es war unter 400 Euro tatsächlich. Also ich hatte gerade nochmal nachgeguckt. Es waren 180 Euro, waren sozusagen so Vergütung in Anführungszeichen. Und 170 Euro war so ein Verpflegungs- und Unterkunftszuschuss. Das heißt 350 Euro. Und natürlich dadurch, dass man jeden Tag auch Pause gemacht hat und in die Cafeteria gegangen ist, hat man natürlich von dem Geld auch sich Essen geholt. Also da ist nicht jetzt sehr, sehr viel am Ende des Monats übergeblieben und das wäre ja gar nicht gegangen, wenn ich nicht bei meiner Mutter gewohnt hätte. Also da kann ich gerade nur zustimmen, was gerade gesagt wurde, dass definitiv da schon höheres Niveau auch gerechtfertigt wäre, weil die Arbeit ja auch schon, sage ich mal, auch wirklich sehr fordernd ist und auch anspruchsvoll an der einen oder anderen Stelle.
Und für Ihre Mutter war das auch okay?
Ja, das war okay damals. Also ich meine, ich muss ja auch ehrlicherweise sagen, das hatte ich ja gerade so ein bisschen so leicht am Rande erwähnt, ich kam ja auch, sag ich mal, aus dem Ausland gerade wieder und hatte ja auch ich hatte ja nichts. Ich hatte ja irgendwie jetzt keinen Job, keine Ausbildung oder ähnliches. Deswegen war das erstmal für mich okay, dass ich was mache und auch ein bisschen Taschengeld vielleicht, sag ich mal, dazu verdiene. Mhm. Aber klar, gleichzeitig hat das natürlich auch nicht jetzt vollkommen gereicht, um im jungen Alter dann auch irgendwie sehr, sehr gut leben zu können. Das muss man auch ehrlich sagen.
Benedikt Rommeler ist mit uns verbunden. Er hat sich gemeldet aus Münster. Hallo, Herr Rommeler.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sie haben sich gemeldet, weil Sie auch Erfahrungen mit einem Freiwilligendienst gemacht haben. Erzählen Sie mal.
Ja, genau. Ich habe nach meinem Abitur 2020 ein Jahr ein FSJ gemacht in einem Krankenhaus von den Maltesern auf der Onkologie in der Pflege.
Mhm. Wie sind Sie dazu gekommen? Also warum gerade Onkologie?
Ja, also ich wollte das FSJ machen, nicht unbedingt um einen pflegerischen oder medizinischen Beruf zu ergreifen, sondern um, sag ich mal, das Leben kennenzulernen und ja, ein bisschen mehr über mich zu erfahren und das Leben eben kennenzulernen. Und man konnte sich einen Fachbereich sich wünschen. Und ja, die Onkologie ist natürlich schon ein harter Brocken, sage ich mal, aber ich wollte das doch, diese Herausforderung mal begehen.
Was hat Sie da besonders beeindruckt, was Sie ins Leben, in Ihr Leben dann wieder mitnehmen konnten?
Ja, natürlich die Erlebnisse, wie die Patienten auch selbst mit den Fragen von Leben und Tod umgehen. Also ich fand es sehr bewundernswert, wie auch jüngere Patienten, nicht, das heißt nicht unbedingt mit einer Leichtigkeit, aber schon auch ja, mit einem guten Blick aufs Leben, sich mit dieser Krankheit auseinandergesetzt haben und gesagt haben, es geht weiter und ich probiere es.
Hat Sie das geprägt auch für Ihr weiteres Leben?
Ja, ich denke schon. Man hat sich natürlich tagtäglich mit diesen Fragen beschäftigt. Und es war auch ein katholisches Krankenhaus. Und da wurde viel natürlich so über den Glauben geredet. Und es ist schon interessant gewesen, aber natürlich schon sehr hart. Ja.
Hat sich das auf Ihre Berufswahl, ich weiß nicht, was machen Sie? Sie sind 24 Jahre alt, ist ja mir hier weitergegeben worden. Haben Sie eine Ausbildung jetzt gemacht oder ein Studium, irgendwie was im Entferntesten mit zu tun hat?
Ich würde sagen, dass es tatsächlich im Entferntesten damit was zu tun hat. Und zwar ist während des FSJs die Idee gereift, tatsächlich Theologie zu studieren, um dann eben diesen Fragen des Lebens weiter nachgehen zu können. Und das habe ich gemacht.
Dankeschön, dass Sie sich gemeldet haben, Herr Rommeler, bei uns und Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Jetzt würde ich noch mal gerne diese Frage auch an Herrn Jax weitergeben, nämlich inwiefern das auch nicht nur die Berufswahl, sondern auch das Leben in gewisser Weise verändert von jungen Menschen, wenn sie, das sind ja schon einschneidende Erfahrungen, die man bei einer Onkologiestation, denke ich mal, sammelt, wenn sie sowas machen.
Also das ist tatsächlich so, dass das wirklich lebensverändernd sein kann und ganz oft auch eben ist. Wir haben die Erfahrung, die wir tagtäglich, wir erleben das als Trägerorganisation, wenn wir die jungen Menschen, die gereift sind in dem Dienst, eben treffen. Aber wir haben auch eine Studienlage dazu. Also wir haben uns als Organisation, wir machen seit 30 Jahren, bieten wir diese Freiwilligendienste an, hingesetzt und haben gesagt, wir lassen das mal wissenschaftlich untersuchen. Wir befragen unsere Ehemaligen, was ist denn aus euch geworden? Haben da einen großen Rücklauf auch bekommen eben und mit der Alanus-Hochschule dort das ausgewertet. Und dabei ist rausgekommen, dass über die Hälfte der Menschen, zum Beispiel 10 Jahre danach oder auch 5 bis 15 Jahre danach, dann wirklich im sozialen Bereich im weiteren Sinne, also sozialen Gesundheitsbereich oder auch im pädagogischen Bereich beruflich tätig sind oder in einer Ausbildung stehen. Das heißt, das ist schon mal ein erheblich höherer Anteil, als wir in der Gesamtbevölkerung haben.
Mhm. Herr Hensler, können Sie das bestätigen, dass das eben nicht nur, ich sag mal, auf die Berufswahl direkt sich auswirkt, so ein soziales, freiwilliges soziales Jahr, sondern ja auch mit den Menschen wirklich was macht, so wie wir das eben auch gehört haben von dem Herrn Rommeler.
Ja, das sind ja auch starke Worte, das Leben und sich kennenlernen. Das kann gelingen in so einem Jahr und in diesen Einsatzfeldern, in denen das ist, wo es sehr viel Berührung gibt und damit auch zum ersten Mal in einem hochanspruchsvollen Feld, wo man auch merkt, dass das gar nicht leicht ist und das reizt sogar viele junge Menschen, dass sie sagen, wie stehe ich darin, lernen sich kennen und nehmen das so oder so in ihr Leben mit. Ob sie einen sozialen Beruf ergreifen, was viele tun, das kann uns freuen sehr, aber natürlich auch in jedem anderen Beruf kann man das mitnehmen, diese Erfahrung und diese Rücksicht und dass es mal ganz anders laufen kann, wenn sie in der Behindertenhilfe arbeiten, dann sehen Sie, dass der größte Teil der Menschen nicht so geboren wurde, sondern das im Leben als Schicksal erfahren hat. Und dann eine solche Bewältigungsstrategie schon mal erlebt zu haben, das ringt einem einen ganz hohen Respekt vor anderen ab. Und davon erntet sozusagen die ganze Gesellschaft, nicht nur der Einzelne und der dem geholfen wird durch den Dienst, sondern die ganze Gesellschaft erntet sozusagen dieses bessere Miteinander.
Jetzt hat sich Pauline bei uns gemeldet. Hallo Pauline.
Hallo.
Aus Mainz rufen Sie an, ne?
Ja, genau.
Haben Sie auch schon mal ein freiwilliges soziales Jahr gemacht oder ein ökologisches oder Bundesfreiwilligendienst?
Ja, also ich habe mein freiwilliges soziales Jahr im politischen Leben gemacht, also ein bisschen anders als die meisten, die man so kennt. Mhm. Genau, also so ein bisschen anderer Bereich einfach.
Und wie war das? Erzählen Sie mal, wo haben Sie es genau gemacht?
Also ich bin dafür extra nach Berlin gezogen und habe das bei einer NGO gemacht in der Öffentlichkeitsarbeit.
Mhm. Extra nach Berlin gezogen. Jetzt ist Berlin natürlich auch ein Ort, wo man nicht mal ohne weiteres so eine Wohnung bekommt oder ein Zimmer, besser gesagt. Wie lief das für Sie? Kannten Sie da Menschen oder?
Ja, also es war auf jeden Fall schwierig, eine Wohnung zu finden. Wir waren lange auf Wohnungssuche. Ich bin nämlich mit 2 Freunden von mir gemeinsam dahin gezogen nach dem Abi. Mhm. Aber wir haben auf jeden Fall dann durch Glück und eBay-Kleiderzeug eine Wohnung gefunden.
Was haben Sie denn jetzt bei dieser Einrichtung, bei dieser NGO für sich am meisten mitgenommen?
Ich würde sagen, vor allem mit Herausforderungen umzugehen, auch den Arbeitsalltag kennenzulernen, also mit den so Vollzeitjob und auch so meine eigene politische Meinung wurde dadurch geprägt.
Mhm. Was für Herausforderungen waren das?
Also bei uns intern in der NGO gab es zu der Zeit ziemlich große Herausforderungen durch so einen Geschäftsführungswechsel oder auch im Team, so Aufgabenverteilungen und so weiter. Das waren die größten Herausforderungen, würde ich sagen.
Was machen Sie denn jetzt?
Jetzt studiere ich an der Hochschule in Mainz digitale Medien, aber ich habe davor auch erstmal noch was in die Richtung, wie mein FSJ ist, studiert. Genau. Also ich habe nochmal gewechselt.
Das heißt, das hat dann schon auch so für Sie einen Einfluss gehabt auf das, was Sie danach machen.
Ja, also ich würde auch sagen, jetzt vor allem auf meinen Nebenjob, der auch jetzt so ein bisschen in den Bereich, auch in den journalistischen Bereich geht, wie eben auch bei dieser NGO, wo ich gearbeitet habe.
Dankeschön, Pauline, dass Sie sich gemeldet haben von unterwegs. So hören wir das zumindest. Und wenn Sie sich melden möchten und auch Ihre Erfahrungen noch schildern möchten, können Sie das gerne tun. Jetzt hier mit uns ins Gespräch kommen. 00800 44 64 44 64 ist die Telefonnummer oder Sie schreiben eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Oder Sie sprechen eine WhatsApp-Nachricht, das geht auch, unter der Nummer 0173 535 8089. Uhr, Sie hören Campus und Karriere und wir sprechen heute Mittag über die Freiwilligendienste, inwiefern sie ein Sprungbrett für die Berufswahl sein können und sammeln gerne ihre Erfahrungen. Also wenn Sie sich melden möchten und die mit uns teilen möchten, können Sie gern anrufen unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64. Sie können auch eine Mail schreiben an campus@deutschlandfunk.de oder sich per WhatsApp melden unter 0173 535 8089. Und jetzt habe ich eingangs bei der Sendung gesagt, dass es in dieser Woche hitzige Debatten gab, weil es ja möglicherweise auch wieder einen Zivildienst geben könnte, wenn wir eine Wehrpflicht bekommen. Die Frage ist nun, Herr Hensel, da sind Sie jetzt auch als Trägerverband Caritas oder als Geschäftsführer des Trägerverbandes Caritas gefragt, sind Sie da jetzt auch so aufgeregt gewesen in dieser Woche, also dass da möglicherweise jetzt ein neuer Zivildienst kommt und dass es da vielleicht auch dann ein Ungleichgewicht gibt? Denn es ist ja bei den Wehrdienstlern, wird ja jetzt gerade auch gelockt mit einem ordentlichen Geld, ne, zum Einstieg, 2.600 und einen Führerschein. Und wenn der oder diejenige dann verweigert, muss sie ja oder er, beziehungsweise er im Moment ja noch Zivildienst machen, würde der dann genauso viel kriegen? Also das sind ja alles sehr hypothetische Fragestellungen im Moment. Aber sind Sie da auch, haben Sie sich auch aufgeregt?
Ja, so sommerhitzig, wie die Debatte da geführt wurde, ist es mir jetzt nicht ergangen, weil wir über sehr kleine Zahlen sprechen werden. Es braucht ja letztlich nur wenige Tausend von denen, die angeschrieben werden. die sich dann freiwillig äußern, das ganze Gesetz, also bereit finden, zur Bundeswehr zu gehen. Und jetzt war in dem ersten Rundschreiben, das noch gar nicht so flächendeckend war, sind auch noch nicht alle durchgemustert, waren das noch nicht so viele, sondern es waren 38.000 Bewerbungen unabhängig von diesem ersten Jahrgang, die gar nicht alle genommen werden konnten. Und jetzt schon die politische Debatte darüber anzustrengen, dass das alles freiwillig gar nichts wird, hat mich mindestens mal verwundert, weil wir auch sehr, sehr gute Erfahrungen haben, auch, also nicht nur qualitativ, wie wir das eben gemerkt haben, was für tolle junge Menschen da für sich und für andere sich einsetzen, sondern wir haben eben auch große Zahlen, 100.000, die wir bis hin zu verdoppeln könnten im freiwilligen Bereich, und da werden doch ein paar Tausend sich auch gewinnen lassen für unter noch solch guten Bedingungen, wie sie genannt werden, oder solchen interessanten Rahmenbedingungen. Mhm. Darum wundere ich mich schon, dass die Diskussion so hochgekocht ist. Und natürlich würden wir fordern, dass dann, falls mal das kommt in einigen, weiß ich, wann man aufgibt mit dem freiwilligen Ansatz, den wir absolut präferieren, freiwillig an die Menschen ist viel, viel besser als unfreiwillig an die Menschen, ganz klar. Aber wenn es so kommen sollte, dann kann man natürlich nicht so ein drittes Fass aufmachen. Die einen gehen sozusagen zur Armee, die anderen haben eine Zivildienstkondition, die nicht so weit davon weg sind. Und die dritten irgendwie von den Rahmenbedingungen darunter sind die Freiwilligendienstleistenden, wo wir eben drüber sprachen. Das ist eine Aufstellung, die kann so gar nicht klappen.
Okay, würden Sie das ähnlich sehen, Herr Jackson?
Ja, ganz genau so. Es ist, kommt da ja auch noch hinzu, dass es dann in so einem Fall nicht zu einer Verdrängung von all denjenigen kommen darf, die nicht dienstpflichtig sind. Also das sind dann alle jungen Frauen, alle Menschen ohne deutschen Pass, auch alle diejenigen jungen Männer, die ausgemustert wurden, weil sie nicht die Tauglichkeit haben, und weitere Gruppen. So dass wir wirklich dann eine große Frage haben, haben wir genug Plätze und werden die zu den gleichen Konditionen angeboten? Und aus meiner Perspektive macht es Sinn, da präventiv jetzt mit dem Platzaufwuchs zu beginnen, weil wir die Freiwilligendienstplätze als Freiwilligendienstplätze ohnehin brauchen. Also auch wenn es dann keinen Wehrdienst geben sollte, dann sind diese Plätze gesellschaftlich sehr wirksam und sinnvoll.
Jetzt schreibt Mike Gotzes, Kritiker bemängeln, dass der Staat und Träger gemeinnützige Arbeit billig organisieren, statt reguläre sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze zu schaffen. Ein Freiwilligendienst ersetzt keine qualifizierte Berufsausbildung und führt selten zu direktem beruflichen Aufstieg. Taschengeld statt fairer Entlohnung für oft körperlich und psychisch belastende Arbeit. Herr Hensel?
Also der Mittelteil stimmt absolut. Diese Freiwilligendienste ersetzen keine fachlichen Kräfte, ganz und gar nicht. Sie sind aber eine wichtige Hilfe in der Begleitung von Menschen, in der Zuwendung, die es auch zeitlich gibt, in Botendiensten, in Fahrdiensten. Das habe ich ja eben auch schon einmal dargelegt. Insofern ist es natürlich eine Stärkung, aber kein Ersatz. Und wer noch einmal, ich glaube, die Fantasie ist auch gar nicht da oder die darf gar nicht aufkommen, dass das Fachkräftemangelproblem, das wir in vielen Berufen haben und auch in den sozialen und Gesundheitsberufen, dass das jetzt durch diese Debatte irgendwie angegangen werden kann. Das kann gar nicht klappen, schon numerisch nicht, und das hat auch keiner vor. Also trotzdem sind es ganz tolle Kräfte. Ich möchte da jeden jungen Menschen sehr ermutigen, so ein Jahr sich etwas angehen zu lassen, und sie werden auch gute Arbeit tun können, auch sinnvolle.
Jonas Kilp ist, glaube ich, ein Kandidat, der ein solches FSJ auch gemacht hat, ein freiwilliges soziales Jahr. Er ist mit uns verbunden. Hallo, Herr Kilp.
Hallo.
Welche Erfahrungen haben Sie denn gesammelt?
Ich glaube, ich freue mich total, heute diese Sendung. Ich habe mich gefreut, als ich das Thema gehört habe von der heutigen Sendung. Und ich glaube deswegen, was dazu sagen zu können, das habe ich im Vorgespräch ein bisschen vergessen in der Aufregung, dass als ich mein FSJ damals gemacht habe, zu dem ich vorweg eine sehr, sehr positive Bilanz ziehen kann, das war eine ganz wunderbare, prägende Phase in meiner Biografie. Und damals war ich 18 Jahre alt und befand mich, als ich gerade frisch 18 war oder bevor ich FSJ gemacht habe, befand ich mich beim Militär, also bei der Bundeswehr, und war quasi in der Situation, dass ich mich verpflichtet hatte als Offizieranwärter und dementsprechend meine nächsten 13 Lebensjahre bis zum 31. Lebensjahr eigentlich fest verplant war, bis ich relativ schnell in dieser Grundausbildung in einer Situation im Wald dann doch realisiert habe, dass ich kein Soldat sein möchte. Mhm. Und stand dann eben da und hatte auf einmal nicht mehr diesen sicheren Plan und kam dann durch meine Mutter, die vorher schon immer gesagt hat, ach, mach doch ein FSJ und so weiter und so fort, habe ich ihr dann recht gegeben, weil der andere Weg das vom Bund quasi ja so nicht hingehauen hat und war dann okay, ich gebe dem Ganzen meine Chance und so lief das an.
Ja,
so
Herr Kilp, wo haben Sie denn dann Ihr FSJ genau gemacht und was haben Sie mitgenommen?
Das FSJ fand statt in einem sozialpsychiatrischen Verein. Also es waren ambulante Hilfsangebote für Menschen mit chronischen und schweren psychischen Erkrankungen. Und ich war da eingesetzt in einer Tagesstätte und im ambulant betreuten Wohnen. Mehr Zeit habe ich im ambulant betreuten Wohnen verbracht, also 3 Tage die Woche. Und da waren meine Hauptaufgaben, dass ich zu unseren KlientInnen nach Hause gefahren bin, größtenteils, und dann Einkäufe erledigt habe, entweder für oder mit den Personen oder die Menschen zu Ärzten gefahren habe. Ich war auch einfach mal da zum Spazieren gehen oder zum Kaffee trinken, zum Quatschen so. Mhm. Und habe dadurch eben ich würde sagen, auch mein Bild von Krankheit und Gesundheit hat sich dadurch geändert. Obwohl ich nicht genau konkret sagen könnte, wie, aber diese direkte und intensive Begegnung mit teils sehr kranken Menschen hat für mich eine Perspektive aufgemacht, die ich so vorher nicht kannte und auch anderswo so nicht hätte erleben können.
Mhm. Haben Sie da was von mitgenommen? Ich denke auf jeden Fall für Ihr Leben, das ist ziemlich deutlich geworden, auch für Ihre Berufswahl. Ich sehe, dass Sie 25 sind jetzt. Was machen Sie jetzt?
Ich arbeite als Betreuer in einer Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung. Ich bin da quasi Quereinsteiger. Ich habe zwischendurch Soziologie studiert und bin deshalb natürlich keine Fachkraft in der Eingliederungshilfe, aber arbeite eben dort jetzt auch wieder so als Assistenzkraft, sagt man, glaube ich.
Ja, dann hat sie das ja schon auch sehr geprägt, ne? Kann man ja sagen. Halt dann auch ja, für die auch. Berufswahl. Dankeschön, Herr Kilp, dass Sie sich gemeldet haben und uns das alles erzählt haben. Daniel Hahnen begrüße ich jetzt. Hallo, Herr Hahnen, Sie rufen aus Kevela an. An der holländischen Grenze ist das.
Ja, genau.
Herr Hahnen, was mögen Sie mit uns teilen?
Ja, ich kann einiges sehr stark bestätigen. Erstmal zu mir. Ich bin jetzt nicht mehr so jung wie manche andere Anrufer, 58. Hab Zivildienst gemacht, 88, 89, 20 Monate war es damals. Das war, glaube ich, der Höchststand, fast 2 Jahre bedeutet das für den Lebenslauf. Und war Pflicht, war ein eingespieltes System. Da gab es sehr viele Stellen, auch mit Unterkunft. Und habe da eine sehr, sehr wertvolle Zeit erlebt, die mich wirklich fürs Leben geprägt hat.
Sagen Sie mal konkret, Herr Hahn, was Sie da geprägt hat.
Genau, das war ist noch eine Einrichtung in der Innenstadt von Essen. Damals hieß es im Langtext Unterstützung für Männer in besonderen sozialen Lebenslagen. Heute würde man Resozialisierung sagen. Also das war wirklich ins kalte Wasser. Ich kam aus der Schule heraus und habe da mit 5 anderen in einer WG gewohnt, ähnlich wie die untergebrachten Männer, ab 200 im Haus. Und wir haben die Sozialkräfte unterstützt, also die Fachkräfte, bei der Arbeitstherapie. Also konkret bin ich in städtische Anlagen gefahren und wir haben dort Laub gefegt oder geerntet oder in den Metall- und sonstigen Werkstätten mitgeholfen. Und das war für mich sehr fremde Welt, sehr neu, sehr herausfordernd, aber in einer unglaublich wertschätzenden und guten Atmosphäre, sodass ich denke, wenn was für junge Menschen meines Erachtens am besten ist, ist leichte Überforderung und großes Vertrauen. Hm. Und das war da in dem Haus da. Ich habe einige Jahre noch dann Kontakt gehalten. Dann wurde es aus 20 Monaten wurden 15, dann zum Schluss 12 Monate, wo die Einrichtung schon Schwierigkeiten hatte, dass dann überhaupt die Einarbeitung lang genug ist. Und ich bin tatsächlich in Summe ein großer Verfechter, dass es ein stimmiges Bild ist, auch verpflichtend Dienst zu leisten. Mit all den Problemen, die jetzt zum Teil schon angesprochen wurden, wie macht man das, jetzt wo wir aus dem System herausgewachsen sind, dann mit den Freiwilligendiensten, die meine Kinder jetzt auch gemacht haben. Aber ich halte es für ein total stimmiges, so wie wir aufwachsen dürfen. Das ist natürlich heute ein anderer Blick auf die Welt als früher. Finde ich es total logisch, eine gewisse Zeit und eben auch sehr bereichernd im Gutfall dann ja, für die Gesellschaft etwas zu tun. Und ich habe es als eine ganz tolle Zeit erlebt. Beruflich, wenn Sie das, hatten Sie immer gefragt, hat es meine direkte Berufswahl nicht beeinflusst. Es hat mein ganzes Leben lang aber beeinflusst, wie ich Führung erlebe, wie ich Führung, ein kleines Arbeitsteam geleitet, bin im technischen Bereich als Ingenieur tätig, hat es mich nicht nur befruchtet, sondern im Grunde angeleitet, weil ich das Glück hatte, dort eben auch intakte Menschen zu treffen, wie ich es nenne, die eben genau diese Mischung aus leichter Überforderung und Vertrauen investiert haben und so den Blick auf Gott und die Welt wirklich verändert haben.
Dankeschön, Herr Hahnen, dass Sie das mit uns geteilt haben. Mich würde jetzt noch interessieren, Dominik Stark, wie ist das eigentlich bei Ihnen? Haben Sie jetzt auch Freiwilligendienstler bei sich auf der Station? Also Sie arbeiten ja jetzt als Pflegekraft mit Intensivausbildung sozusagen im Klinikum in Osnabrück. Können Sie das also auch ein bisschen weitergeben, was Sie selber erfahren haben?
Absolut. Also jetzt gerade aktuell befinde ich mich noch in der Einarbeitung, weil ich meine Stelle gewechselt habe. Also habe da bisher noch keine Kontakte gehabt, aber natürlich in den letzten 12 Jahren immer wieder viele Kontakte auch gehabt mit jungen Menschen, die sich für einen Freiwilligendienst auch entschieden haben. Und ich möchte eins nochmal unterstreichen, was vorhin einmal gesagt wurde, dass ganz, ganz wichtig ist, dass wenn Leute sich freiwillig für sowas melden und in so einen Beruf eintauchen wollen, dass wir niemals den Fehler machen dürfen, dass wir sie als Fachkräfte, sage ich mal, irgendwie einsetzen wollen. Also, dass wir da irgendwelche Lücken in unserem System mitstopfen möchten. Das ist nämlich nicht vorgesehen und das darf auch am Ende nicht so sein. Und so habe ich das auch immer weitergegeben. Also die gute Erfahrung, die ich teilweise auch gemacht habe, dass man gut mit den Leuten umgeht, dass man vernünftige Aufgabenfelder auch schafft. Also es kann alles gut geplant sein, dass es nicht nur, ich sag mal, das erlebt man auch manchmal im Krankenhaus oder im Pflegeheim, dass nur Putz- und Reinigungsarbeiten gemacht werden, sondern dass man die Leute halt auch mitnimmt, dass man ihnen Dinge zeigt, dass man vielleicht auch mal Hintergründe erklärt, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen Fachwissen, sage ich mal, übertragen werden kann. Und da habe ich super gute Erfahrungen mitgemacht, dass die jungen Menschen sich wohlfühlen und dann am Ende sich auch für den Pflegeberuf entscheiden. Und das ist echt cool, wenn man dann sieht, dass man jemanden mitnimmt, der ein freiwilliges soziales Jahr macht und dann kriegt man mit, dass die Person nach dem FSJ sofort in die Ausbildung geht, sieht die Person dann als Auszubildende nochmal wieder und dann tatsächlich ist es so, dass manche wieder auf die Station dann, wenn sie die Ausbildung abschließen, auch wieder zurückkehren und das ist wirklich ein toller Kreislauf, weil man da wirklich ganz, ganz motivierte Menschen hat, die ja auch schon so ein bisschen Vorerfahrung mitbringen und ich finde, das ist dann auch für die Einrichtung natürlich ein absoluter Gewinn, wenn man da dann auch am Ende dann qualifiziertes Fachpersonal daraus gewinnt. Also da habe ich schon echt auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
Herr Stark, würden Sie denn sagen, so wie wir das eben von Herrn Hahnen gehört haben, dass es eigentlich eine Pflicht sein sollte, so ein verpflichtendes gesellschaftliches Jahr, was ja auch in den vergangenen Monaten immer mal wieder andiskutiert wurde?
Ja, es wird ja oft diskutiert und ich bin da so ein bisschen, ja, ich glaube, ich bin da nicht ganz dabei. Ich glaube eher, dass wir attraktive Bedingungen schaffen müssen. Also wir haben ja hier auch schon über Vergütung gesprochen, dass die an der einen oder anderen Stelle sicher besser sein kann, dass wir gute Angebote schaffen müssen, dass wir auch Werbung machen müssen. Und ich glaube, dass wir dann auch genügend junge Menschen damit überzeugen können. Also wenn wir gerade die Zahlen hören, dass wir schon 100.000 in Deutschland haben im Jahr, das ist ja schon eine große Zahl. Und ich glaube, wenn wir da noch so ein bisschen die Attraktivität weiter nach oben schrauben, vielleicht sogar noch proaktiver in die Werbung gehen und uns dann auch in den Einrichtungen wirklich Mühe geben, dass wir dass wir die Menschen, die sich dazu entscheiden, dann auch gut behandeln, dann glaube ich, dann können wir damit auch nochmal reichlich mehr Menschen auch erreichen. Bei einer Pflicht finde ich immer schwierig, weil junge Menschen müssen dafür auch empfänglich sein. Und wenn sie irgendwo reingedrängt werden, dann könnte es am Ende des Tages vielleicht auch eher ein schlechtes Erlebnis sein. Und das wäre in meinen Augen dann nicht so förderlich.
Herr Hensel, Sie sehen, Herr Hensel hebt gerade die Hand und ich denke, er sieht es ähnlich, oder?
Ja, ich möchte das absolut bestärken. Wir würden so viel gewinnen, wenn wir daraus einen Rechtsanspruch mit einer guten Ansprache der jungen Menschen machen. Wir haben jetzt schon sehr, sehr viele, die freiwillig das machen. Und wenn man das Angebot nur klug breiter macht und ausbreitet und sicher an jeden heranbringt, also Verbindlichkeit in der Ansprache, dann braucht man nicht mehr die Verbindlichkeit im Dienst und wir kriegen kein Nebeneinander von den Freiwilligen und den Verpflichteten, wo wir Riesenausstattungen und Geschlechterfragen auf einmal haben. Ich meine, dass wir uns unnötig es schwer machen mit dieser Pflichtdebatte.
Zumal es ja jetzt auch so ist, dass nicht jeder, der gerne möchte, auch unbedingt einen Platz bekommt, ne? Glaube ich, oder?
Zumindest nicht immer ganz den Wunsch gemäß oder in der Nähe. Es ist nicht überall darstellbar. Die Anstrengungen sind viel, viel sinnvoller als jetzt sogar mit einer Rasenmäher-Pflichtmethode darüber. Ich habe den Eindruck, dass hier politische Idee und Ideologie auch darüber sich legt und auch eine unheimliche Verzagtheit. Nochmal, dieses Wehrdienstmodernisierungsgesetz ist gerade mal seit dem 1. Januar 26 in Kraft. Wir haben jetzt ein halbes Jahr, ist rum. Die sind auch gar nicht alle durchgemustert. Die haben noch nicht alle die Fragen zurückgeschickt. Also es ist wirklich enorm, dass schon über den Zivildienst gleich wieder die ganze Pflichtdebatte aufgezäumt wird.
Mach dein Ja heißt ein Pilotprojekt in Hessen, Herr Jax, was Sie mit initiiert haben. Erzählen Sie uns mal ein bisschen was davon.
Ja, wir wollen an der Stelle wirklich ausprobieren, wie ist es denn, gelingt es denn, die freiwilligen Zahlen zu erhöhen, wenn wir die Bedingungen dafür schaffen? Und wir probieren das in der Hinsicht aus, dass wir unter der Schirmherrschaft des hessischen Ministerpräsidenten und der hessischen Jugendministerin einen Brief an alle jungen Menschen in einer Modellregion, an 6000 junge Menschen, für mehr hat unser Geld nicht gereicht, weil es eben noch staatlich noch nicht gefördert ist, verschickt haben und dort eine herzliche Einladung, die halt der Ministerpräsident ausgesprochen hat, zu einem freiwilligen Dienst an der Gesellschaft, zum freiwilligen Jahr, zum Dienst im Inland, Ausland oder auch bei der Bundeswehr im freiwilligen Wehrdienst ausgesprochen haben. Und dann findet sich auf dem Brief nicht so ganz viel Text, sondern ein QR-Code, den ich kurz abscannen kann und dann auf einer Webseite lande, die alle Informationen gebündelt zu den Freiwilligendiensten zur Verfügung stellt, wo ich sofort zu einer Platzvermittlung gelangen kann oder eben auch Beratung bekommen kann. Und wir haben da eine gute Resonanz, und sagen halt, es sollte in so einer Weise dann funktionieren.
Möglichst weitergehen vielleicht auch, ne, in anderen Bundesländern, oder?
Genau, also das könnte natürlich auch auf Ebene eines ganzen Bundeslandes ausgerollt werden oder jetzt eben, weil das Bundesfamilienministerium ja das Bundesgesellschaftsdienstegesetz plant. Das kann natürlich auch, wenn man es politisch will, zu einem Freiwilligendienstestärkungsgesetz entwickelt werden und dann wäre es eine Möglichkeit, so eine Einladung auch bundesweit auszusprechen. Wie wäre es, wenn die nächste Bundespräsidentin diese Einladung ausspricht oder die Jugend- und Familienministerin?
Also Ideen gibt es genug, habe ich den Eindruck. Anna Braun hat sich jetzt bei uns noch gemeldet aus Südbaden. Hallo Frau Braun.
Grüße Sie, hallo. Nun, die Zeit drängt, vermute ich. Mir ist der Punkt noch offen geblieben, was ist denn nun für junge Menschen tatsächlich der Unterschied zwischen BFD und FSJ oder FSÖ? Hat das mit dem Kostenträger zu tun?
Ich glaube, Herr Jax kann da bestimmt was zu sagen, oder?
Ja, es ist tatsächlich so, dass es für den jungen Menschen eigentlich gar keinen Unterschied macht. Der einzige Unterschied ist, welches konkrete Taschengeld bekomme ich in meiner Einsatzstelle oder von meinem Träger. Das kann unterschiedlich sein. Das hängt aber nicht am FSJ und BFD, sondern da bekomme ich in der gleichen Einsatzstelle immer das gleiche Taschengeld. Das ist gesetzlich geregelt. Der Unterschied ist tatsächlich für die Einrichtungen, die Einsatzstellen. Wir hatten das eben gehört, Herr Hensel hat es gesagt, die Kindergärten, die Kitas, die können sich das oft gar nicht leisten, Freiwilligenplätze anzubieten und dann gibt es mehr junge Menschen, die gerne in die Kita gehen würden und dort freiwillig mitarbeiten, als Plätze angeboten werden können, obwohl eigentlich Kitas bereits stünden und es sinnvolle Tätigkeiten gäbe. Also es ist tatsächlich mehr auf der Finanzierungs- und der Einrichtungsseite bestehen die Unterschiede.
Frau Bock. Bedeutet dies, dass im Rahmen des BFD der Bund Kosten übernimmt?
Ja, das ist so, dass man im Rahmen des BFDs auch einen Vertrag mit dem Bund schließt, beim FSJ mit dem Träger oder der Einsatzstelle. Und die Kosten werden teilweise, sie werden gefördert und bezuschusst durch den Bund. Beim BFD ist die Förderung etwas höher als beim FSJ und beim FÖJ und dem Internationalen Jugendfreiwilligendienst. So gibt es sozusagen eine Teilfinanzierung durch den Bund und dann bleibt bei der Einsatzstelle diese 1000 Euro, die eben genannt wurden, auch als Kosten noch hängen oder eben zum Teil auch weniger. In bestimmten Programmen ist die Förderung etwas höher für die Einsatzstellen.
Frau Braun, ist damit Ihre oder sind damit Ihre Fragen beantwortet?
Ja, größtenteils habe ich es nun verstanden. Besten Dank. Meine Tochter hat den Dienst gerade abgeleistet als sehr junge Frau, 17-jährig. Und ich kann nur bestätigen, sie ist sehr gereift, wenn ich den Vergleich habe zu den Auszubildenden im technischen Beruf. Das ist ein Gewinn für einen jungen Mensch, ganz sicher.
Können Sie das beschreiben, inwiefern sie gereift ist?
Ja, sie musste Verantwortung unternehmen. Sie hat gespürt, dass es auf sie ankommt, ob sie da ist oder nicht. Und das war eben auch der Punkt. Die Beschäftigung war sicherlich nicht arbeitsmarktneutral. Aber ich sehe, da ist ein Mädchen, das hat jetzt einen viel stärkeren Rücken und weiß, ich kann das. Ich kann auch mal die Küche schmeißen und ich kann auf sie zugehen. Also es hat sie unglaublich geöffnet und bestärkt auch.
Ja. Was hat sie denn genau gemacht? Sie sprechen von Kindern. War sie in der Kita oder?
Sie war in der Kita und das hatte uns Eltern doch auch sehr überrascht. Also es war ein sehr großer hauswirtschaftlicher Anteil ihres Tätigkeitsfeldes. Aber trotzdem war sie eben auch in Kontakt mit den Kindern und hat gespürt, sie kommt da an, sie wird gebraucht und sie ist auch Bezugsperson. Ja.
Dankeschön, Frau Braun, dass Sie sich gemeldet haben und dann noch Ihre Erfahrungen mit der Tochter mit eingebracht haben. Sie haben es eben schon angedeutet, die Zeit geht zu Ende für Campus und Karriere. Ich danke allen Hörerinnen und Hörern, dass Sie sich gemeldet haben und hier aktiv mitgesprochen haben. Das ist toll. Dr. Frank Hänsel war in meinem Studio hier. Er ist Direktor des Caritasverbandes für das Erzbistum Köln. Claudio Jax vom Freiwilligendienste weltweit, Geschäftsführer dort, war ebenfalls hier und dazugeschaltet von Osnabrück aus war Dominik Stark. Und auch bei ihm bedanke ich mich ganz herzlich. Im Programm geht's jetzt weiter mit Corso Kunst und Pop mit Christoph Reimann und dem Duo Over Mono. Mein Name ist Bettina Köster. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Nachmittag.